Ihr kennt mich mittlerweile und ihr wisst, wie ein Gottesdienst bei mir anfängt. Es fängt immer mit Aktivität an. Wir müssen uns bewegen, bevor wir die ganze Zeit zuhören. Und wir machen jetzt Folgendes. Ihr werdet gleich eure Augen zumachen und euren Kopf nach links und rechts drehen, durchgehend. Irgendwann sage ich Stopp. Dann macht ihr die Augen auf und ihr hört erst dann auf zu drehen und euch zu bewegen, wenn ihr mit irgendjemandem Kontakt aufgebaut habt und mit einem Auge gegrüßt habt. Okay? Ich hoffe, wir sind eine gerade Zahl, weil sonst wird irgendjemand die ganze Zeit nur so da sitzen. Seid ihr bereit? Einmal die Augen schließen, bitte. Und dann fangt ihr mal nach links und rechts zu schauen. Übrigens, der Nachbar zählt nicht. Und dann dürft ihr mal die Augen öffnen und sucht euch mal irgendjemanden mit einem Augenkontakt. Und wenn ihr jemanden habt, Chris, ich hab dich, dann dürft ihr aufhören. Sehr schön. Es wackelt keiner mehr mit dem Kopf, ne? Ihr habt alle was gefunden? Mit der Person, die ihr gefunden habt, geht ihr später einen Kaffee trinken. Okay. Dann lasst uns starten mit dem Thema. Für die, die es nicht wissen, wir sind momentan in dem Buch Esther. Und zwar ganz am Ende. Das heißt, heute ist der Abschluss, heute ist das letzte Mal, wo Esther als Thema drankommt. Und der Abschnitt, den wir heute haben, ist ein sehr großer. Also wir sind von Kapitel 8, Vers 2 bis Kapitel 10. Das sind drei Kapitel, die wir heute quasi einmal durchjagen. Und der Günther hat die letzten Predigten immer geendet mit einem Cliffhanger. Deshalb werde ich das jetzt heute andersrum machen und beginnen mit, was bisher geschah. Dass wir wissen, was davor ging und worum es jetzt geht in dieser Predigt heute. So, und zwar haben wir mehrere Akteure. Das eine ist Mordechai, das andere ist Haman. Haman ist so der Bösewicht in dieser Geschichte. Derjenige, der Mordechai töten möchte und der die Juden töten möchte. Dann haben wir Esther als Hauptperson, das ist die Königin. Wir haben den König, der die Königin quasi geheiratet hat. Und wir haben Mordechai als den Cousin von der Königin. Er ist ebenfalls Jude. Und es ist so, dass der Haman den Mordechai nicht mag und ihn töten möchte, weil er ihm die Ehre nicht erwiesen hat, um sich hinzuknien und sich klein zu machen. Und er lässt ein Gerüst bauen, um ihn zu hängen. Und dass er die Juden töten möchte, das kommt auch so langsam raus. Und Esther und Mordechai wollen das verhindern. Deshalb geht Esther zusammen mit dem König und mit dem Haman auf ein Essen, lädt sie quasi zum Essen ein, und verrät beim zweiten Essen, dass eben der Haman sie, weil sie auch eine Jüdin ist, und die anderen Juden töten möchte. Da ist der König natürlich nicht so erfreut, dass seine Frau getötet werden soll, und lässt den Haman töten. Und genau in dieser Stelle sind wir gerade, beziehungsweise machen da weiter. Wir lesen in Esther Kapitel 8 ab 1. Wer mitlesen möchte. An dem Tage schenkte der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans des Judenfeindes. Und Mordechai wurde vom König empfangen, denn Esther hatte ihm gestern gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Ring, den er Haman genommen hatte, und gab ihm Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Das als erstes für den Staat. Das heißt, man sieht hier, es gibt einen eindeutigen Wechsel in der Struktur. Heißt, man sieht auch von außen, auch als Außenstehender, dass sich da jetzt etwas verändert hat. Denn als Beispiel, dieser Ring, den der Mordechai bekommen hat, ist ein Zeichen dafür, dass er jetzt eine gewisse Macht hat. Dass er mit diesem Ring auch bestimmte Sachen entscheiden kann und auch vollführen kann. Und genauso, dass Esther jetzt ein eigenes Haus quasi bekommt vom Haman und dieses Haus auch übergibt als Führung für den Mordechai All das sind sehr, sehr kräftige Zeichen nach außen hin, dass man da erkennt, was die Rangfolge ist. Und jetzt ist die erste große Gefahr gebannt. Das heißt, Esther ist mehr oder weniger in Sicherheit beim König, aber das Volk noch nicht. Weil dieser Erlass, der schon rausgegeben wurde an das Volk, beziehungsweise an diejenigen, die die Juden töten sollten, das ist schon raus und kann, wie es aussieht, nicht zurückgenommen werden. Und da sorgt sich die Esther um ihr Volk. Und das ist etwas, das gibt es heutzutage gar nicht mehr so oft, dass man sich um andere kümmert oder um andere sorgt. Man ist eigentlich froh, wenn man selbst irgendwie in trockenen Tüchern ist und wenn es einem selbst gut geht, dann ist alles gut genug. Und um andere kümmert man sich nicht oder zumindest nicht mehr so stark, wie es früher war. Da denke ich an eine Situation, wo ich einkaufen war mit meiner Familie im Aldi und wir waren so an der Gemüsetheke und plötzlich fällt ein Kasten mit Paprikas um und die Paprikas verteilen sich überall. Es war keine Schuld, es stand keiner an diesem Kasten, aber er ist umgefallen und niemand kümmert es. Da waren mindestens 15 Leute, alle gucken und gucken wieder weg. So, ist nicht mein Problem, ist nicht mein Ding. Als ich dann so rumgeguckt habe, da habe ich mich irgendwie verantwortlich gefühlt, da habe ich angefangen, das zusammenzusammeln. Auch da, keiner hat geholfen und sagt, ach komm, jetzt hat er den Anfang gemacht, machen wir halt mal. Selina hat mir geholfen danach, das war ganz nett. Aber es hat niemanden gekümmert. So, wenn es nicht um mich geht, ist es mir egal. Ja, und genau das macht Esther nicht. Sie kümmert sich auch um andere, um ihr Volk und um ihre Leute. Und dann lesen wir weiter in dem Vers 3. Und Esther redet noch einmal vor dem König und fiel ihm zu Füßen und weinte und flehte ihn an, dass er zunichte mache die Bosheit Hamans, des Agagitas, und seine Anschläge, die er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte das goldene Zepter Esther entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König und sprach, gefällt es dem König? Und habe ich Gnade gefunden vor ihm und dünkt es dem König recht und gefalle ich ihm, so möge man die Schreiben mit den Anschlägen Hamans widerrufen, die er geschrieben hat, um die Juden umzubringen in allen Provinzen des Königs. Denn wie kann ich in dem Unheil zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie kann ich zusehen, dass mein Geschlecht umkäme? Da sprach der König Ahasveros zur Königin Esther und zu Mordechai, dem Juden. Siehe, ich habe Esther das Haus Hamans geschenkt und ihn habe ich an den Galgen gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden erhoben hat. So schreibt ihr wegen der Juden nun, wie es euch gefällt, in des Königs Namen und siegelt's mit des Königs Ring. Denn ein Schreiben, das in den Königs Namen geschrieben und mit des Königs Ring gesiegelt wurde, durfte nicht widerrufen werden. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir sehen, es gibt bestimmte Regeln. Wenn ein Gesetz erlassen wurde, konnte es nicht einfach mal wieder zurückgezogen werden. Der König konnte nicht sagen, übrigens Leute, das mit der Judenverfolgung und mit dem Judentöten war eine dumme Idee, wir ziehen das wieder zurück. Ja, in so einem großen Königreich konnte man nicht einfach hin und her Ping-Pong spielen, sondern es musste dann durchgeführt werden. Regeln wurden dann zu Gesetzen, wenn man die durchgeführt hat. Aber der König hat eine andere Idee und die schlägt er vor. Ab Vers 9. Da wurde gerufen des Königs Schreiber zu jener Zeit im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tag, und es wurde geschrieben, wie Mordechai gebot, an die Juden und an die Satrapen, Statthalter und Obersten in den Provinzen von Indien und Kusch, in 127 Provinzen, einer jeden Provinz in ihrer Schrift, einem jeden Volk in ihrer Sprache und auch den Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache. Und es wurde geschrieben in des Königs Ahasveros Namen und mit des Königs Ring gesiegelt. Und man sandte die Schreiben durch reitende Boten auf den besten Pferden. Darin gab der König den Juden, in welchen Städten sie auch waren, die Erlaubnis, sich zu versammeln und ihr Leben zu verteidigen. Und alle Macht des Volks und der Provinz, die sie samt Kinder und Frauen eingreifen würden, zu vertilgen, zu töten und umzubringen und ihr Hab und Gut zu plündern. An einem Tag in allen Ländern des Königs Ahasveros, nämlich am 13. Tage des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Eine Abschrift des Schreibens aber sollte als Gesetz erlassen werden in allen Provinzen, um allen Völkern zu eröffnen, dass die Juden sich für diesen Tag bereithalten würden, sich zu rächen an ihren Feinden. Und die reitenden Boten auf den besten Pferden ritten aus schnell und eilends nach dem Wort des Königs. Und das Gesetz wurde in der Festung Susa angeschlagen. Mordechai aber ging hinaus von dem König in königlichen Kleidern, blau und weiß, und mit einer großen goldenen Krone, angetan mit einem Mantel aus Leinen und Purpurwolle. Und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und Städten, an welchen Orten auch immer des Königs Wort und Gesetz gelangte, da war Freude und Wonne unter den Juden, Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern im Lande schlossen sich den Juden an, denn sie hatten Furcht vor den Juden bekommen. Das ist mal eine krasse Wendung, oder? Von jetzt auf gleich gibt es eine Wendung für die Juden, es gibt eine Wendung für Esther und für ihr Volk. Man würde sagen, ein Twist-Plot, habe ich jetzt neuestens gelernt. Wenn es einen Wechsel gibt innerhalb einer Geschichte, könnte auch ein Blockbuster sein, ne? So, die Guten werden verfolgt, werden bedrängt und auf einmal haben sie eine Idee, so könnte es anders gehen. In der letzten Minute. Und was folgt? Ich mache euch eine kleine Zusammenfassung, dass ich nicht immer nur am Reden bin oder am Lesen bin. Die Juden bereiten sich vor. Das heißt, sie vereinigen sich, die schließen sich zusammen und gehen gegen die Feinde vor, dass sie überlegen sind. So, sie bekamen auch Unterstützung von den Leuten, die Angst hatten vor den Juden, nämlich den Statthaltern und den Amtsleuten des Königs. Und sie töteten alle Angreifer. Und allein in der Stadt Susa oder in dem Gebiet Susa waren es 800 Menschen, die dort getötet wurden. Und insgesamt in dem gesamten Königreich waren es 75.000 Menschen, die getötet wurden, die als Angreifer zur Strecke gebracht wurden. 75.000 ist schon eine krasse Zahl. Wenn man das vergleichen würde mit irgendwas, was so vielleicht greifbarer wäre. Ich habe gegoogelt, welche Stadt hat 75.000 Einwohner? Das wäre Frankfurt 1,5 Mal. Das wäre quasi als Personenzahl ausgelöscht worden. Und was auch anscheinend ganz wichtig ist, sie töten die 10 Söhne vom Haman, also von dem Bösewicht in dieser Geschichte. Und diese werden namentlich erwähnt. Das ist anscheinend ganz wichtig, damit es keine Nachfahren von diesen Bösen gibt und dass es nicht wieder ein Aufruf aus dieser Richtung gibt. Das waren sehr kreative Namen: Parshandata, Dalfon, Asparta, Purata, Adalia, Aridata, Parmashtata, Arisai, Aridai und Vaisata. So, jetzt alle zusammen, also ganz, ganz komplizierte Namen. Aber es war wichtig, dass genau diese Nachkommen von dem Bösen auch gerissen wurden. Und das Spannende ist, der König hat erlaubt, nachdem getötet wurde, alles Hab und Gut mitzunehmen. Er hat erlaubt, dass das, was da liegt oder was die an Häusern und an Gütern haben, durften sie mitnehmen. Und genau das haben die Juden nicht gemacht. Die haben alles liegen lassen. Es ging den Juden nur darum, sich zu verteidigen. Nicht sich zu bereichern an irgendwas, sondern nur sich zu verteidigen. Ja? Und das klingt immer so brutal. Ja? 75.000 Leute sind gestorben. Naja, aber es waren die Angreifer. Also sie haben sich wirklich nur verteidigt. Und von sich aus hätten sie es ja nicht gemacht. Und der König bekam immer wieder ein Update. So, was ist gerade passiert? Wie viele Menschen sind schon umgekommen von den Feinden? Und er sagte oder gab dieses Update auch immer weiter an Esther selbst. Und als die Männer bei Susa waren, also bei dem Ort Susa, sagte er, es sind schon 500 gestorben, was soll jetzt als nächstes geschehen? Und die Esther sagt, lass sie noch einen Tag das machen, was im Gesetz steht, Aber ganz wichtig ist, lass die 10 Söhne von Haman hängen. Dass es quasi öffentlich wird, dass man weiß, es hat jetzt eine neue Zeit angefangen. Haman ist nicht mehr an der Macht, sondern es kommt was Neues. Also als Zeichen war das sehr, sehr wichtig. Und dann beginnt in Kapitel 9 diese Stiftung des Purimfestes. Das Purimfest ist das Fest, was die Juden heute immer noch feiern. Und da lesen wir in 9,19: Darum machen die Juden, die verstreut in den Dörfern und Höfen wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zum Tag des Festmahls und der Freude und senden einer dem anderen Geschenke. Und Mordechai schrieb diese Geschichte auf und sandte dieses Schreiben an alle Juden, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros waren, nah und fern. Sie sollten als Feiertage den 14. und 15. Tag des Monats Adar annehmen und jährlich halten, als die Tage, an denen die Juden zur Ruhe gekommen waren vor ihren Feinden und als den Monat, in dem sich ihr Schmerz in Freude und ihr Leid in Festtage verwandelt hatte, dass sie diese halten sollen als Tage des Festmahls und der Freude und einer dem anderen Geschenke und den Armen Gaben gab. So, das heißt, das Ganze ist jetzt besiegelt, das soll als Fest gefeiert werden. Und Purim als Begriff ist aus dem Wort pur abgeleitet. Pur heißt los in dem Fall, weil der Bösewicht in dieser Geschichte ein Los quasi über die Juden hat fallen lassen und jetzt konnte sich das Ganze umdrehen. Und das soll auch jedes Jahr gefeiert werden und auch groß gefeiert werden als Andenken, damit das weitergetragen werden kann von Generation zu Generation, von Kinder zu Kindeskindern und so weiter, dass immer wieder daran erinnert werden kann, was die Juden damals geschafft haben und wie sie sich aus dieser brenzlichen Situation befreit haben. Und dann lesen wir weiter in Vers 29. Und die Königin Esther und Mordechai, der Jude, schrieben mit ganzem Ernst ein zweites Schreiben über das Purimfest, um es zu bestätigen. Und man sandte die Schreiben allen Juden in den 127 Provinzen des Königreichs mit Worten des Friedens und der Treue, dass sie diese Purim-Tage bestätigen zu ihren Zeiten, wie sie Mordechai, der Jude, und die Königin Esther für sie festgesetzt hatten und wie sie für sich selbst und für ihre Nachkommen die Ordnung des Fastens und der Klage festgesetzt hatten. Und Esthers Befehl bestätigte die Einsetzung dieser Purim-Tage und es wurde in ein Buch geschrieben. Heißt, wir haben ein Happy End. Ja. Es gab ein Hin und Her, man wurde bedrängt, es stand nicht gut um die Juden, es stand nicht gut um Mordechai und auf einmal hat sich alles zum Guten gewendet und Mordechai selbst steigt jetzt auf. Das heißt, er ist der Erste unter dem König, er hat jetzt auch Macht, aber nutzt diese Macht für den Frieden. Er nutzt die Macht für was Gutes, für was Positives und möchte auch seinem Volk und seinen Leuten helfen und sie unterstützen. Und noch heute wird genau dieses Purimfest gefeiert. Ich war noch nie dabei, aber ich habe mal recherchiert, wie das so abläuft. Und ich stelle es mir sehr witzig vor. Denn sie lesen nämlich diese Geschichte von der Esther, das ist die Megille, also die Rolle von Esther, die wird morgens und abends vorgelesen. Und das Lustige ist, jedes Mal, wenn der Name Haman vorkommt, also der Name des Bösen, machen die Zuschauer und Zuhörer Geräusche, dass dieser Name untergeht. Und dann wird geraschelt und dann wird mit den Füßen gestampft. Und das erinnert mich so ein bisschen an Fußballstadien oder Sportveranstaltungen, wenn dann der Gegner irgendwie zu nah ans Tor kommt. Dann, Genauso ist es bei denen auch, wenn sie den Namen Haman hören. Da wird getobt und gepfiffen und gebuht. Das Schöne ist auch, an diesem Feiertag verkleiden sich die Kinder. Erwachsene auch, aber hauptsächlich die Kinder. Also so wie bei uns an Fasching ist es bei denen an dem Purimfest. Mir gefällt aber die Bedeutung dahinter. Denn es symbolisiert, dass Gott im Versteckten gewirkt hat. Das heißt, man versteckt sich hinter einer Maske oder hinter einem Kostüm und symbolisiert dadurch, dass Gott da im Versteckten gearbeitet hat. Wir haben in den letzten Predigten gehört, Gott kommt dort nicht vor. Man redet nicht über Gott, man betet nicht zu Gott, aber man spürt ihn die ganze Zeit. Und genau das soll durch dieses Verkleiden quasi gezeigt werden. Und natürlich gibt es Essen. Bei den Juden gibt es immer Essen und gutes Essen. Und die haben eine ganz bestimmte Spezialität, nämlich die Hamannsohren. Habt ihr das schon mal gehört? Das sind dreieckige Gebäckteile mit einer süßen Füllung. Also Schokolade oder Datteln oder Feigen kommen da rein. Das sind die Hamannsohren. Das wird dort verschenkt quasi als Zeichen dafür. Und auch da, an diesem Tag, wird ganz viel gespendet, es wird geschenkt, es wird was gezeigt. So. Und das noch heute, in der heutigen Zeit. Und jetzt ist dieses Buch von Esther zu Ende und die Frage ist, was lernen wir davon? Was lernen wir von dem Buch Esther? Was lernen wir von den einzelnen Personen? Was nehmen wir für den Alltag, für unser Leben mit? Und ich habe mir Zusatzliteratur zu diesem Buch durchgelesen und mir ist es da erst aufgefallen, was genau Esther so ausmacht. Es ist nämlich überschrieben mit Disziplin und Selbstbeherrschung. Ja? Also war jetzt nicht das Erste, woran ich gedacht habe, wenn ich an Esther denke, aber wenn man sich so mal ein bisschen Gedanken macht über diese Person, dann ist Disziplin und Selbstbeherrschung schon das, was sie gut beschreibt. Das sind zwei Eigenschaften, die heutzutage nicht ganz so oft beschrieben werden oder weitergegeben werden, weil Disziplin in dem Sinne eher negativ behaftet ist. Es wird nicht mehr so gelehrt. Es geht bei uns eher in die Richtung von vertrau deinem Bauchgefühl, mach bloß nicht zu viel, mach's dir nicht so anstrengend, tu das, was dir gut tut, tu das, was der Seele gut tut, lieb dich so, wie du bist und das ganze Blabla-Motivationsgedöns. Was mir auch schon zu viel ist. Ja, und hier geht es um Disziplin, um Ordnung, um Selbstbeherrschung. Das finde ich schön. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was momentan gelebt wird. Und jetzt die Frage, was heißt Disziplin? Man kennt das Wort, man kennt Selbstbeherrschung, was bedeutet das? Ganz streng gesehen heißt es, mal ins Ungemütliche zu gehen. Auch mal Nein sagen zu können zu etwas, was man vielleicht gerne hätte. Mal nicht dem Bauchgefühl zu folgen. Mal früher aufzustehen, um die Bibel zu lesen, auch wenn man gerne länger schlafen würde. Mal früher aufzustehen, um sich zu bewegen, um Sport zu machen, obwohl man weiß, es wird anstrengend, es könnte wehtun und so weiter. Beim Essen genauso, wenn ich über den Laden laufe oder durch den Laden laufe und bin an der Theke, dann nehme ich mir immer was mit, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Es spricht mich einfach an und denke, oh cool, Hunger habe ich keinen, aber ich kaufe mir jetzt was. Und da wäre die Disziplin zu sagen, nein, eben nicht, das lasse ich jetzt da liegen. Oder ich nehme eine gesunde Sache und nicht die Donuts. Das wäre Disziplin. Auch mal Schmerz auszuhalten und Stress auszuhalten, weil auch Stress und Schmerz mal gesund sein kann und gut sein kann in einem gewissen Maße. Und genau das geht in der heutigen Generation, und ich arbeite mit jungen Menschen zusammen, geht so ein bisschen verloren. Es wird darauf geguckt, dass man eine Work-Life-Balance hat, was auch immer das ist. Es wird darauf geguckt, dass man eine 4-Tage-Woche hat, bloß nicht zu viel machen, bloß nicht zu viel Stress. Sobald der Stress kommt, oh, das könnte psychisch für mich nicht gut werden, dann mache ich lieber langsamer. All das ist das, was jetzt kommt. Ja? Hat aber mit Disziplin und mal über die Grenze hinausgehen nichts zu tun. Es bedeutet auch, mal an sich zu arbeiten in einer Disziplin, um das Beste herauszuholen für sich selbst, für seine Familie, für sein Business, für seine Gemeinde, für sein Volk, so wie es Esther gemacht hat. Ja? Und ganz ehrlich, auch wenn Esther eine Frau ist, ich finde, sie hat extrem viele Sachen, die wir uns als Männer auch abschneiden können im Bereich Disziplin und Selbstbeherrschung. gerade für Männer ist dieses Buch sehr, sehr entscheidend, was man daraus nehmen kann. Und wenn wir das machen und bewusst diszipliniert mit uns umgehen, trainieren wir unseren Geist und lassen es zu, dass der Heilige Geist diese Führung übernehmen kann. Denn es ist einfacher für den Heiligen Geist, irgendwo zu wirken, wo es geordnet ist. Und wo man nicht abgelenkt wird durch Social Media, durch Freunde, durch Alkohol, durch Essen, durch soziale Kontakte, was auch immer. All das macht die Disziplin mehr oder weniger kaputt. Und man kann sich das vorstellen, wenn man ein Bild dafür bräuchte, wie zwei Büros. Und ich müsste jetzt, oder ihr stellt euch vor, ihr müsstet jetzt zwei Betriebe übernehmen. Und ihr habt zwei Büros. Und das eine Büro ist maximal aufgeräumt, alles geordnet, es ist alles durchnummeriert. Du machst den Ordner auf, du weißt ganz genau, wo du was findest. Es ist nach Zahlen geordnet, alphabetisch geordnet. Perfekt. Du musst einfach nur gucken und dann rausholen. Und dann hast du das zweite Büro, Papierberge überall, Müll, Rechnungen, irgendein Durcheinander. Manches gehört zur Arbeit, manches gehört zum Privaten. Ich blicke nicht durch. Wo könnte ich dann am besten arbeiten? Ja, natürlich in dem Büro, wo vorher aufgeräumt wurde. Und so kann man sich den Heiligen Geist vorstellen, der quasi in unser Büro kommt und dort arbeiten möchte, dort wirken möchte. Und wir werden die ganze Zeit abgelenkt von anderen Sachen und lassen ihn gar nicht wirken. Und genau mit dieser Disziplin können wir es dem Heiligen Geist einfach einfacher machen. Nicht, dass wir das bräuchten oder dass er anders nicht arbeiten kann, aber wir werden dadurch um einiges mehr spüren können vom Heiligen Geist. Und wenn man dann anschaut, was Selbstbeherrschung und Disziplin ist, dann wird das aufgezählt unter den Früchten des Geistes. Das heißt, auch da etwas sehr, sehr Positives. Wir lesen in Galater 5, ab 22, da werden die Aufzählungen der Früchte des Geistes aufgezählt. Und zwar ist es die Liebe, die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. In manchen Büchern steht oder in manchen Übersetzungen steht auch Keuschheit, kommt aufs Gleiche raus. Und zwar gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also, wenn das kein Aufruf ist, eben genau dort mal aufzuräumen, mal in diese Disziplin, in diese Selbstbeherrschung reinzukommen, dann weiß ich auch nicht. Also ein direkter Aufruf, genau dort anzusetzen. Das heißt, wenn du dir unsicher bist, ob du jetzt diszipliniert lebst oder nicht, kann ja sein, oder ob du strukturiert lebst oder nicht, dann liest dir die zwei Verse davor vor oder durch. Da steht nämlich drin, wie es optimalerweise nicht laufen sollte. So, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und so weiter. Also es sind genug Aufzählungen, wo wir sagen können, oh, okay, da habe ich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Oder könnte ich noch ein bisschen näher in Richtung Gott wachsen und das hier fallen lassen? Und das ist ein aktiver Aufruf. Denn Paulus sagt, davon habe ich euch vorausgesagt und sage es noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Das ist alles das, wo wir keinen Stopp einbauen, wo wir es quasi einfach gestehen lassen, wo wir nicht sagen, hier ist eine Grenze, das mache ich nicht. Da sage ich aktiv Nein, da sage ich aktiv Stopp. Ja? Und das kann überall sein. Ja? Das kann auf dem Arbeitsplatz sein, wo ich sage, ich lästere jetzt nicht mehr mit meinen Mitarbeitern und sage Stopp, das mache ich nicht. Das kann auch woanders sein. Das können auch banale Sachen sein, wo ich sage, nee, das ist meine Grenze, das mache ich nicht und gehe da diszipliniert ran. Und gucke auch auf meinen Alltag, auf mein Leben, wo ich genau das vielleicht mache. Das sind alles sehr sehr starke Wörter, wenn man sagt Zorn und Zank und wie auch immer. Aber es kann auch im Kleinen anfangen. Wer war noch nie zornig von euch? Ja, merkt ihr was? Also es gibt überall irgendwo an Verbesserungspotenzial. Vor allem im Bereich Fressen und Saufen. Wer war schon mal bei All You Can Eat? So, natürlich wart ihr alle. So, wer hat beim All You Can Eat aufgehört, weil er satt war? Never ever. Man denkt sich, ja, ist ja All You Can Eat, komm, ich probiere nochmal. Und den Nachtisch auch und hier mal einen Löffel und da mal einen Drink. Und wir überfressen uns, ist jetzt ein, zweimal nicht schlimm. Aber genau das ist es, ja, dass wir da eine Grenze einbauen können, auch in so Sachen und sagen, na, jetzt reicht's aber auch mal. Okay? So. Und eben diese Disziplin braucht man häufiger, als man denkt. Vor allem auch im Glaubensleben. Zu sagen, ich gehe jetzt diszipliniert an mein Bibellesen dran. Ich mache mir einen Plan. Was möchte ich heute von Gott lernen? Wo möchte ich ihm begegnen? Wo möchte er mir begegnen? Ja, dass ich diszipliniert mir Zeiten einbaue für Gebet, für stille Zeit, für Bibelstudium, für das Austauschen mit Geschwistern, mit dem Partner, mit den Kindern, wo auch immer. Ich brauche da eine feste Struktur, um das beizubehalten. Und es ist nicht mal an einem Tag, sondern es muss eine Regelmäßigkeit werden. Weil klar gibt es Tage, wo ich motiviert bin und sage, ja, hey, heute Bibel lesen, los geht's. Dann lese ich ein Kapitel und fühle mich richtig gut. Und morgen ist dann, oh ja, und Arbeit und hier und Stress. Und dann lasse ich wieder fallen. Und dann fällt es mir wieder irgendwann sonntags ein, ah ja, genau, Sonntag wieder. Müssen wir mal wieder Bibel lesen. Das ist zu wenig. Und das gilt auch für die Jungen, auch in der Schule. Auch da kann man Grenzen setzen und ein Vorbild sein und ein Licht sein, egal in welcher Situation. Und ich bitte dich, versuch dich da auch nicht rauszureden. Versuch das nicht irgendwie zu argumentieren, dass das vielleicht doch gut wäre. Und noch schlimmer wäre es, wenn man das argumentiert mit der Bibel. Wie oft redet man mit Leuten, die vielleicht ein bisschen zu viel trinken oder gerne mal über den Durst trinken? Und dann kommt immer diese Ausrede von, ja, Jesus hat aber auch Wein getrunken. Deshalb ist Alkohol nichts Schlimmes. Ja, Jesus hat Wein getrunken. Ich kenne aber keine einzige Stelle, wo er betrunken war, wo er nicht mehr wusste, was er gestern getan hat. Ich kenne keine einzige Stelle, wo er in der Ecke sitzt und sich übergeben muss. Das gibt's nicht, weil es Jesus auch sehr wahrscheinlich nicht gemacht hat. Ja, er hat das als Genussmittel genommen, hat es aber nicht übertrieben. Ja, auch bei Feiern, auch auf den Hochzeiten, wo er war. Er hat es nicht übertrieben. Okay? Darum prüfe dich selbst und stell dir mal ganz ehrlich die Frage, wer trifft die Entscheidungen in meinem Leben? Ist es mein Fleisch? Ist es mein Begehren, meine Begierde? Oder ist es der Heilige Geist? Und das finde ich manchmal extrem schwierig. Es gibt manchmal Punkte, wo man nicht eindeutig sagen kann, das war der Heilige Geist, sondern mein Kopf, der verwirrt ist vielleicht. Und wenn du dir eben unsicher bist, dann lies die Bibel. Guck, ob es dieses Thema irgendwo in der Bibel gibt, wo Gott dir ganz genau sagt, so und so ist zu handeln. Wenn es diese Stelle nicht gibt, und das ist auch oft der Fall, dass jetzt in der Bibel nicht oft über iPhones geschrieben wird und dass da vielleicht trotzdem mal das Ding zur Seite gelegt werden sollte. Wenn das so ist, dann geh ins Gebet und geh ins Gespräch mit Leuten, die erfahren sind, vor allem erfahren im Glauben. Ja? Und frag sie, ist das gut, was ich mache? Ja oder nein? Ich habe keine Stelle in der Bibel gefunden. Und dann wird dir ein gläubiger, weiser Mann einen Rat geben können. Und wenn dir das nicht reicht, dann frag noch drei mehr. Frag in deiner Gemeinde rum, dass du eine Antwort bekommst auf diese Fragen. Und dann stell gegenüber, was könnte ich entscheiden? Könnte ich in die Richtung oder könnte ich in die Richtung? Und ein banales Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich auf eine neue Arbeit gehe. Mache ich den Weg oder mache ich den Weg? Nirgendwo steht in der Arbeit, Paul, du musst jetzt im Krankenhaus arbeiten. Ja, ich habe mich dafür entschieden. Aber wenn ich mir unsicher bin, gehe ich in die oder gehe ich in die Richtung, dann sollte ich mich immer fragen, was bringt mich denn vielleicht auch näher zu Jesus? Ja? Bringt es mich dieser neue Job näher zu mir, zu meinem Geld, zu meinem Ansehen? Oder könnte ich da vielleicht eine Chance, eine Möglichkeit haben, für Jesus zu dienen? Und wenn die Antwort ist, das bringt mich eher nicht zu Jesus oder sogar noch schlimmer, es bringt mich weg von Jesus, weg von meinem Glauben, dann lass es auf jeden Fall. Also da braucht man, glaube ich, auch nicht zu diskutieren oder zu überlegen, aber vielleicht könnte ich ja noch irgendwas rausfinden. Nee, einfach lassen. Eigentlich simpel. Und das Schlimme ist, und das sage ich dir jetzt schon, du wirst irgendwann fallen. Du nimmst dir vor, diszipliniert zu sein, irgendwann wirst du einknicken, irgendwann wirst du Fehler machen, irgendwann wird es doch wieder so wie davor. Das ist nicht schlimm. Disziplin kann man nicht einfach mal anziehen und sagen, ab jetzt bin ich diszipliniert und mache jeden Morgen Sport. Nix da. Das ist ein Prozess. Und das ist auch okay, wenn wir ab und zu mal stolpern oder ganz fallen. Das ist in Ordnung. Wir sollten es nur trotzdem weitermachen. Und ein Beispiel, was ich auch immer habe bei mir persönlich, ist zum Beispiel der Umgang mit Kindern. Wenn ich einen sehr anstrengenden, also psychisch anstrengenden Tag auf der Arbeit hatte, wo ich mehr als 10 Stunden, 11 Stunden mit irgendwelchen Menschen interagiere, vor Menschen stehe, vor Menschen rede, irgendwann ist meine soziale Batterie bei minus 1. Und da braucht es nicht viel, da werde ich laut oder aggressiv oder es platzt so die Geduldsschnur. Und das ist oft so, wenn ich nach Hause komme und dann kommen die Kinder und wollen immer irgendwas und hier und da. Und dann werde ich laut und merke, eigentlich unbegründet. Also eigentlich haben die Kinder das nicht verdient. Sie haben mich den ganzen Tag nicht gesehen, wollen mich jetzt belagern und hier und da und spielen und Papa lesen. Und dann werde ich laut und merke, da müsste ich mich eigentlich disziplinieren. Also da müsste ich mich zurücknehmen, nicht laut werden, nicht schreien, nicht anmotzen, sondern mal Disziplin walten lassen. Und das dann vielleicht auf eine andere Art und Weise dann wieder ausgleichen. Ja, also ganz, ganz banale Sachen, wo ich eben nicht meiner Emotion nachgehe und sage, ja, jetzt schreie ich mal und raste aus, obwohl ich es vielleicht manchmal gern würde. Ja, aber das sind Sachen, da können wir in jeglichen Bereichen im Alltag versuchen, disziplinierter zu werden. Und all das lernen wir von Esther. Und es gibt noch ein paar Punkte, wo man sagt, da ist Esther ein extrem großes Vorbild. Sie lässt sich mal was sagen. Sie lässt sich Tipps geben. Und zwar an mehreren Stellen. Zum einen vom Mordechai, weil er eben sagt, hier, die Juden sind in Gefahr, du musst etwas machen. Sie können auch sagen, ist mir doch egal. Ich habe hier meinen Palast, bin beim König, was den anderen passiert, ist mir wurscht. Nee, sie sagt, okay, ich nehme Verantwortung und ich höre auf meinen Cousin, der ja auch quasi über mir steht in dem Sinne, weil sie ja bei ihm wie eine Waise aufgenommen wurde. Und dann macht sie das. Ja? Sie lässt sich auch vom Eunuchen was sagen. Der Eunuch, der sie quasi vorbereitet, bevor sie zum König geführt wird. Und sie fragt ihn, ja, was soll ich anziehen? Was soll ich mitbringen? Wie gebe ich mich da? Und er gibt ihr bestimmte Sachen vor, weil er erfahren ist. Er macht den Job ja schon seit ein paar Tagen. Und jetzt sagt er ihr, das und das machst du, sie macht genau das, alles ist perfekt, sie wird zur Königin erwählt. Ja? Das heißt, sie hat einfach zugehört und nicht gesagt, ja, ich weiß es aber besser oder ich würde aber das und das gerne dazu addieren. Nee, sie macht das, wie es ein weiser und in dem Fall ein weiser Mann in diesem Bereich ihr gesagt hat. Das heißt, wir sollten diesen Rat von einem erfahrenen Menschen, von einem älteren Menschen, von einem weiseren Menschen auf jeden Fall annehmen. Und wenn nicht annehmen, dann zumindest mal zuhören, was die Person zu sagen hat. Und wenn dir mehrere weise Männer oder weise Menschen sagen, im Glauben das und das solltest du so und so nicht tun, und die sagen das auch noch unabhängig voneinander. Das heißt, nicht als Gruppe stehen sie vor dir und sagen, das und das sind deine Regeln. Sondern du redest mal mit dem, du redest mal mit ihr, mit dem. Und alle gehen in die gleiche Richtung, weil das Glaubensgeschwister sind und sagen, mach das nicht. Dann solltest du ganz stark darüber nachdenken, ob du dem widersprechen solltest oder es doch anders machen solltest. Ja. Weil auch die sind ja vom Heiligen Geist und von Gott geführt und haben eine Beziehung zu Gott Und auch darüber kann Gott sprechen durch deine Geschwister und dir einen Rat geben. Und dann macht sie das, die Esther, was der Cousin ihr aufträgt. Aber sie macht es nicht einfach sofort quasi als Ausfüllung dieser Vorgabe, sondern die macht es bedacht. Und auch da sagt sie nicht, ja, hier, ich trete nach vorne. Sie bittet um Hilfe. Sie geht in die Vorbereitung. Ja? Sie hat davor, bevor sie zum König gegangen ist, 3 Tage gefastet in diese Vorbereitung. Und ich verbinde immer Fasten mit Gebet. Es steht zwar nicht drin, dass sie gebetet hat oder dass da wieder Gott eine Rolle spielt, aber trotzdem hat sie sich vorbereitet. Und sie wollte das nicht alleine tragen. Sie hat auch die Freunde quasi gefragt, könnt ihr mit mir fasten, dass das stärker wird, dass das vorbereitet werden kann. Und dann eben auch selbstlos zu sagen, dann geht sie hin und zu sagen, wenn ich umkomme, so komme ich um. Dann ist das halt so. All das zeugt von einem bedachten Handeln und einem vorbereiteten Handeln. Und genau dieses Vertrauen und diese Art der Herangehensweise ist das, was wir viel öfters leben sollten. Bevor wir Entscheidungen treffen, ins Gebet gehen, ins Gespräch gehen, darüber nachdenken und vor allem abgeben, wenn man denkt, man könnte irgendwo Hilfe bekommen. Und die Hilfe über Gebet ist das Schnellste, was man geben kann. Ja? Eine physische Hilfe, wo ich mir sage, ja, ich brauche eine dritte, vierte Hand. Das ist was anderes. Aber ein Gebet, ich könnte heute zum Leo schreiben, Leo, heute Nachmittag habe ich das und das, könntest du für mich beten, mach da. Sage ich erstmal, oder? Leo macht das. Sehr gut. So, deshalb. Und um das zu stärken, könnte man Fasten dazu nehmen. Man könnte da viel tiefer reingehen. Und dann geht sie unerlaubterweise zum König, ohne dass er sie gerufen hat, die Esther. Und er empfängt sie ganz nett. Und auch da sagt sie nicht, übrigens, und das und das und das sind meine Probleme. Auch da wartet sie. Sie hat Geduld. Sie bricht nicht direkt raus, sie sagt, nee, mir ist andere Sachen wichtiger. Die wollte jetzt erstmal wieder eine Beziehung aufbauen zu dem König, weil sie ihn seit 30 Tagen schon nicht mehr gesehen hat. Das heißt, direkt mit Befehlen kommen und das hätte ich gern und das hätte ich gern und übrigens, das fehlt mir. Da hat sie gemerkt, das passt nicht. Ich muss erstmal eine Beziehung aufbauen, wieder von Neuem und dann anfangen mit meinen Bitten. Okay? So, das ist für mich der Inbegriff von Selbstbeherrschung, dass man nicht direkt rausprischt, sondern abwartet. Und heutzutage wird es leider genauso evangelisiert, oder? Man kommt mit einem Punkt und dann wird so die Bibel förmlich über den Kopf geschlagen, so, das musst du jetzt machen und das ist schlecht und das ist böse und das darfst du nicht machen. Jo, klappt meistens nicht so gut. Wenn ich aber eine Beziehung aufbaue zu meinen Nachbarn, zu meinen Freunden, zu meinen Schülern und dann so langsam mit dem Thema ankomme, hat das viel mehr Früchte, als wenn ich da drüber boxe. Ja? Was manche auch vielleicht brauchen, aber meistens ist eine Beziehung Aufbau besser. Sie ist genauso, wie es, oder das Gegenteil, wie es in Sprüche 27,15 steht. Denn da steht, ein zänkisches Weib und ein stetig tropfendes Dach, wenn es sehr regnet, lassen sich miteinander vergleichen. Ja, das ist immer so die Stelle von Männern, die dann sagen, ah, übrigens, warst du wieder zickig, hier ist die Stelle, das darfst du nicht. Nee, so ist es nicht gemeint. Es ist ein Vergleich eben, dass das einem nicht weiterbringt, dass das einem nicht hilft und auch zu keinem Ergebnis führt, was positiv oder erfolgreich ist. Von daher, da geht es auch im folgenden Vers, wer sie aufhalten will, der will den Wind aufhalten und will Öl mit den Händen tragen. Also sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Und jetzt komme ich zum Schluss, nämlich diese Disziplin deshalb so wichtig zu nehmen, weil wir sie auch weitertragen an die nächste Generation. Wir tragen das weiter an unsere Kinder, Wir tragen das aber auch unabhängig, ob wir Kinder haben oder nicht, an die nächste Generation, die uns zuguckt als Erwachsene. Wie wir agieren, wie wir reagieren und wie wir miteinander umgehen. Und auch da, wenn man so ein Beispiel bei mir aus der Schule nimmt, wenn ich mit meinen Schülern arbeite, ich kann von denen nicht etwas erwarten, was ich selbst nicht mache. Ja, ich kann von denen nicht erwarten, ihr müsst fleißig sein und ihr müsst lernen. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ihr solltet das auf jeden Fall. Das kommt nicht an. Ja, das ist genauso, wenn euch ein Arzt sagt, übrigens, rauchen solltet ihr aufhören, am besten gleich. Ja, glaubt keiner. Auch wenn das richtig ist, was er sagt, aber trotzdem ist es nicht, es kommt nicht glaubenswürdig rüber. Genauso, wenn einer mit 200 Kilo da sitzt und sagt, Sie haben aber schlechte Cholesterinwerte, sollten Sie mal ein bisschen abnehmen. Jo, danke dafür. Aber so richtig abnehmen tue ich das der Person nicht. Deshalb sollten wir das wahrlich leben, Disziplin leben, auch wenn wir immer mal wieder stolpern. Dass die Kinder merken, okay, da versucht sich jemand zusammenzureißen, da versucht jemand, ein besserer Mensch zu werden, in Anführungszeichen. Ja? Und genau das wünsche ich mir für dich, wünsche ich mir für mich, für uns als Gemeinde, dass wir da einen weiteren und größeren Blick für genau sowas haben und nicht direkt Emotionen freien Lauf lassen und uns auskotzen und machen und tun, sondern diszipliniert in bestimmten Sachen miteinander umgehen. Habt ihr Bock? Gut. Sehr schön. Dann würde ich zum Abschluss beten und dann singen wir noch ein Lied.